Willkommen zu einer neuen Folge des Gameplan Podcast. Hallo Chris.
Hallo, na du alter Urlauber.
Urlauber, ja.
Ja, müssen jetzt hier erstmal wieder reinkommen. Haben es leider nicht geschafft vorzuproduzieren, deswegen entschuldigt die kurze Sendepause. Aber der liebe Marc ist zurück aus einem sehr entspannenden, stressfreien Urlaub mit der Tochter.
Sehr entspannt, ja. Ja, mit Kind reisen ist doch
am
entspanntesten auf jeden Fall.
Nee, ohne Scheiß, erzähl mal, wie war's? Reisen mit der Tochter, die wie alt jetzt ist? Ein bisschen über ein Jahr.
Ja, ich habe ja zu allen gesagt, eigentlich ist, ich war nicht im Urlaub, ich war reisen mit Kind. Ich glaube, alle, die Kinder haben, können das wahrscheinlich nachvollziehen. Wobei wir auch, also wir haben uns ja mit Absicht auch die ersten 3 Tage was ausgesucht, was mit Kind so maximal entspannt ist wie möglich. Nämlich so eine Art Family Hotel, und das war wirklich mal eine ganz andere, neue Welt für mich. So in so ein Hotel zu gehen, wo alles auf Kinder ausgerichtet ist. Auf jeden Fall eine andere Art der Positionierung. Fand ich sehr spannend. Aber eine coole Experience. Und das war auch richtig cool. Ja, danach waren wir noch eine Woche in München. Ein bisschen meine Schwester besucht. Und so ein bisschen in der Stadt gewesen. Ich habe eine Weile in München gewohnt, deswegen komme ich da immer gerne hin. Und ja, das war natürlich dann in der Stadt ein bisschen anstrengender. Aber viele coole Sachen gemacht, coole Aktivitäten gemacht. Und ja, insgesamt war es mal wieder schön, ein bisschen was anderes zu machen, als zu Hause zu sitzen.
Was sind deine Learnings?
Meine Learnings? Ich glaube, dass ich auf jeden Fall als nächstes nicht mehr unbedingt Städtereisen machen werde, sondern mehr Lust habe so ein bisschen auf so Dinge, die man früher, als man ein bisschen freier und jünger war, nicht so geil fand. Also dieses, ich gehe bloß irgendwo hin, um da zu sein und so an einem Ort in einem Resort oder Hotel zu sein. Aber jetzt aktuell ist das, glaube ich, eine geile Sache, weil man irgendwie wegkommt, aber trotzdem so eine Art Base hat. Also dieses Rumreisen, jeden Tag woanders, hier ist jeden Tag ein neues Hotel und so, das ist halt super anstrengend.
Das finde ich ja sogar ohne Kind anstrengend.
Ja, aber man sieht das. Also man sieht halt was von der Welt und macht irgendwie coole Experiences. Ja. Aber ja, das ist natürlich einfacher, wenn man sich nicht um ein einjähriges Kind kümmern muss. Es klingt jetzt auch so, ich soll jetzt nicht negativ klingen. Es war super schön und hat Spaß gemacht und hat auch coole Erinnerungen mit sich gebracht. Aber es war eine andere Art von Urlaub.
So, und du hattest ja auch, wir hatten, glaube ich, das war bei uns in einem Level-3-Call bei Hackers, haben wir mal drüber geredet, was passiert eigentlich, weil die Leute immer den ganzen Tag E-Mails beantworten und sich sofort ablenken lassen, wenn eine E-Mail kommt und man die dann bearbeitet, man ist nicht mehr im Fokus, man kriegt zu viele E-Mails. Und du hast mal den Test gemacht, 2 Wochen keine E-Mails zu lesen. Mhm. Ist da was passiert? Also ich weiß, was passiert ist, aber ich will, dass du es erzählst.
Chris meinte so, Marc, was soll schon passieren, wenn du einen Monat keine E-Mails liest? Das ist doch alles unwichtig. Wenn jemand was Wichtiges von dir will, dann kommt das doch per Post. Oder jemand ruft an. Ja, das Grundproblem ist erstmal, ich gehe nie ans Telefon. Das heißt, dass
ich auch nicht.
Ich habe mich in dem Sinne eigentlich fast mehr auf E-Mails verlassen als auf Telefon, weil ich alle Nummern blockiert habe und nie ans Telefon gehe. Außer jemand spricht mir auf die Mailbox und rufe ich zurück, weil ich es abhören kann. Aber das macht ja auch nie jemand. Und Post, naja, wenn ich unterwegs bin, lese ich auch keine Briefe, logischerweise. Das heißt, was ist passiert? Ja, ich habe einfach 2 Wochen wirklich gar nicht reingeschaut. Und natürlich, wie soll es anders sein, genau in diesen 2 Wochen hätte ich diese eine Sache nur über die E-Mail erfahren können. Weil warum auch immer, die nur versucht haben, mich über E-Mail zu erreichen, beziehungsweise auch über Telefon, aber ich bin ja nicht rangegangen. nämlich mein Leasingwagen, der Tesla, den ich hatte, der war von einer Firma und die ist vor einer Weile insolvent gegangen. Das heißt, der Tesla stand jetzt einfach Ewigkeiten nur rum und ich habe mich schon immer gefragt, okay, wann wird er abgeholt, habe nie was gehört und so. Und natürlich genau in diesen 2 Wochen versuchen mich panisch die Insolvenzverwalter zu erreichen, um den Tesla abzuholen. Und haben einen Termin festgesetzt und so, ich habe mich nicht gemeldet, dann haben sie wieder zurückgeschrieben, hey, sie müssen sich zurückmelden, bla bla bla, bis sie irgendwann eine gerichtliche Verfügung bekommen haben, den jetzt von mir abzuholen ohne meinen Konsens und haben den praktisch mir vor der Haustür weggeklaut, mehr oder weniger. Also ich hab noch die Schlüssel hier, die Karten und so, die haben den einfach geklaut, ja. Also das passiert, wenn man seine E-Mails nicht liest, dann wird ein Auto
geklaut. Die haben den einfach geklaut.
Ja, das war ganz lustig. Vor allem, da schaue ich so in meine E-Mails rein und denke so, ich habe es ja nicht mehr gemerkt. Und denke so, Moment mal. Dann bin ich hingelaufen, da war das Auto einfach weg. Da ist so krass.
Das ist dir nicht mal aufgefallen.
Nee, voll krass. Ja. Du warst ja sogar da, als der schon weg war. Und
mir ist, ja gut, ich wusste nicht, dass der da immer steht.
Ja, aber uns ist, ja, habe ich nicht drauf geachtet irgendwie. Aber der stand ja auch so ewig rum. Also warum soll ich jeden Tag gucken, ob er noch da ist? Aber
ja, aber Finn ist schon fast, weißt du, die haben so lange sich nicht drum gekümmert und ganz plötzlich musst du Pop machen, wenn die sagen, springen.
Ja, aber wie du gesagt hast, Marc, es hat doch funktioniert. Ist doch nichts passiert. Ja.
Also ich finde die Geschichte sogar ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Du musstest nichts machen und die haben das Auto einfach von alleine abgeholt.
Ich glaube, es ist doch auch schon rechtlich theoretisch so, dass alles, was wirklich, wirklich wichtig ist und jemanden erreichen muss, wo man auch reagieren muss, gesetzlich irgendwie, dass
das immer schriftlich
per Post sein
muss. Ja, es muss immer schriftlich sein. Und teilweise, je wichtiger, desto Empfangsbestätigung oder Einschreiben mit Unterschrift der Annahme.
Ja.
Weil nur dann kann man nachweisen, dass, das ist ja auch, wenn man bei so Gericht oder bei Streitfällen, da muss man ja immer schriftliche Fristen setzen per Post und einschreiben. Und deswegen ist eigentlich E-Mails und Anruf sind scheißegal. Mhm. Wenn es nicht schriftlich kommt, ist es nie passiert.
Ja, ich meine, sie haben ja in dem Sinne nicht mehr ein Auto geklaut, weil das gehört
ja
nicht
mehr. Ja,
das
aber die Geschichte ist lustig so, als du geschrieben hast, alter Jungs, der Tesla ist weg.
Ja, ich bin ungefähr zurückgekommen und hätte das nicht gelesen. Denkst so, Moment mal, hat jetzt hier jemand den Tesla geklaut? Ich hätte mal eine Polizei melden sollen, so, ja, Diebstahlanzeige, ne.
Ja, also ich habe einen Mietwagen, aber die sind insolvent. Aber der ist jetzt geklaut. Was mache ich jetzt?
Ja. Naja, aber war ein interessantes Experiment, also kann ich jedem mal ans Herz legen.
Es passt zu dem Thema, dass du eben gesagt hast, du gehst ja nicht ans Telefon. Ich meine, ich gehe ja auch niemals ans Telefon, nie, außer wenn du anrufst, aber dann ist meist, weil irgendwie die Firma brennt. Aber was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau, ich gehe ja sowieso nie ans Telefon. Ich habe bei meinem iPhone mittlerweile sowieso alle Notifications aus, alles. Und ich habe trotzdem manchmal, also das hast du, musst du doch auch haben, du hast das Handy in der Hosentasche und dann denkst du, hat das gerade vibriert oder hat das gerade nicht vibriert? Als wenn du so ein Phantom vibrieren hast. Und ich habe jetzt in meinem Handy, es gibt die Einstellung, mein Handy vibriert nicht mehr. Egal was. Also die Vibration des Geräts ist komplett ausgestellt bei allem. Anrufen, Erinnerung, Wecker, das Handy vibriert nicht mehr. Ich habe trotzdem manchmal noch dieses, hat das gerade vibriert? Also es ist so krass in einem drin. Aber wirklich, mein Handy ist, ich habe keine Notifications, mir wird nichts angezeigt, kein Push-Up. Du siehst es jetzt gerade, es ist schwarz-weiß. Ich habe die Farbe rausgenommen und es kann nicht mehr vibrieren. Also eigentlich ist mein Handy tot.
Aber du hast einen guten Hack, weil dieses Schwarz-Weiß hatte ich auch lange, bis mich genervt hat, weil ich dann doch irgendwas in Farbe anschauen wollte. Aber du hast ja so eingestellt, dass es schwarz-weiß Bildschirm
der Homescreen ist.
Genau, aber wenn du eine App öffnest, dann wird es wieder zur Farbe.
Genau, das geht seit diesem neuen Apple Liquid Glass Update. Das ging vorher gar nicht.
Ja,
das ist geil. Also du musst dir das neue Update holen. Das ist aber wirklich cool. Aber ja, und also mein Handy ist jetzt buchstäblich dopaminfrei und tot.
Ja, das finde ich krass. Manchmal, wenn ich mal mit Absicht oder nicht Absicht Apps von der Position ändere, fällt mir erstmal auf, wie oft ich versuche, irgendwelche Apps einfach random zu öffnen, obwohl ich sie gar nicht, also gerade mit Intention öffnen will. Also wenn du jetzt sowas wie Instagram irgendwie an der gleichen Stelle hast, dann tippst du immer wieder drauf. Wenn du die App mal verschiebst, dann hast du schon so ein Muscle Memory.
Aber das Gehirn ist so schlau. Ich kann nicht mal das machen, weil jemand hat mal schon gesagt, ich weiß nicht, ob das sogar Philipp war, Junge, wie zum Teufel sind denn deine Apps sortiert? Meine Apps sind gar nicht sortiert, weil so wie ich mein iPhone bediene, also du siehst das jetzt vielleicht sogar, ich ziehe es mit dem Daumen runter, dann öffnet sich diese Suche und ich gebe immer die App ein, die ich öffnen möchte. Das heißt, egal wo Instagram war, ich ziehe es runter, drücke I und habe oben Insta. Egal wo es ist. Und so benutze ich tatsächlich mein Handy immer. Also ich Whoop, ChatGPT, das mache ich alles über runterziehen.
Auch wenn es auf dem ersten Screen ist, die App?
Nur WhatsApp nicht.
Okay.
Sonst jede App, Einstellungen, Spotify, alles runterziehen und ich tippe ein, was ich öffnen will. So benutze ich mein Handy und deswegen funktioniert dieser, also das Verschieben der Icons nicht.
Ja, okay, dann musst du es wirklich deinstallieren, dass es überhaupt auffällt, dass es weg ist.
Ja, und selbst dann ziehe ich es runter, klicke I ein und dann, oh, ich wollte gerade
Instagram installieren. Öffnen.
Ja, weil es wird ja trotzdem angezeigt aus dem App Store als Vorschlag.
Ja.
Aber trotzdem funktioniert das. Okay, ich habe noch ein ganz kurzes Thema, auch wenn das übelst out of order ist und eigentlich gar nichts mit E-Commerce zu tun hat. Ich habe letzt, wie ist das entstanden? Scott Galloway ist ein Speaker von OMR, der jedes Jahr kommt. Ich glaube, den haben wir uns sogar zusammen angeguckt. Das ist so ein amerikanischer Professor von Harvard Marketing oder so, den ich persönlich sehr feier wegen seinen Eigenschaften oder auch seinen Meinungen. Und weil du jetzt auch eine Tochter hast und das irgendwann relevant wird. Und zwar hatte der irgendwie gesagt, also wir leben in der süchtigsten Gesellschaft, die es gibt. Ich meine, wir beiden haben ja auch schon mal ein Buch darüber gelesen, wie man Habits erzeugt. Mit Gamification, Dopamin erzeugen, damit der User dein Produkt nochmal benutzt. Und je häufiger er dein Produkt benutzt, desto mehr will er es kaufen. Könnte man jetzt schon sagen, da ist eine nicht böswillige Manipulation hinter, aber schon eine profitorientierte Manipulation hinter. Und das machen ja auch viele Apps. Also einfach diese Dopaminsucht erzeugen. Das ist ja überall. Und in der aktuellen Gesellschaft ist es ja, wir haben Fast Food, wir haben Dopamin-Apps, Pornografie, alles. Es macht ja alles einen kaputt. Das sagt ja auch Brian Johnson immer. So. Und jetzt hat dieser Scott Galloway gesagt, er ist der Meinung, dass gerade junge Menschen, die in dieser Sucht groß werden, also Fastfood, Internet, Dopamin, alles, die werden davon so zerstört wie von manchen Drogen. Und wir schützen ja unsere Kinder auch vor Drogen. Ich weiß, ich drifte hier gerade komplett ab, aber scheißegal, ich will deine Meinung hören. So, und der hat gesagt in Amerika, dass die meisten CEOs von Firmen würden für Geld all sowas, also keine Ahnung, Kinder dopaminabhängig machen, würden sie rationalisieren. Also die würden das begründen mit, wir brauchen mehr Shareholder-Value. Mhm. Und dann hat er gesagt, warum wird das eigentlich nicht reguliert? Weil, wenn du einen Liquor-Store hast oder eine Bar und da kommt jemand unter 21 in deine Bar und das kriegt jemand raus, Gnade dir Gott in Amerika, dann verlierst du deine Liquor-License und kannst deine Bar zumachen. Das heißt, selbst wenn, als wir beiden da waren, gut, du siehst ja, also ich sehe vielleicht noch dann jünger aus, aber ich würde jetzt mal schon sagen, du siehst über 21 aus, dann fragen die dich nach einem Perso, obwohl du Mitte 30 bist. Einfach, weil die sagen, wir müssen das Risiko auf null bringen, dass hier jemand unter 21 reinkommt. Und jetzt überleg mal, Alkohol, und das wird so krass reguliert, dass man vielleicht sogar diese ganzen Fastfood Sachen, so unter 21 kein Fastfood, unter 21 keine dopamingesteuerten Apps, keine Pornografie. Natürlich mit allen Sachen, wer sowas konsumieren möchte, der wird seinen Weg finden, ist aber auch bei Alkohol. Aber dass Unternehmen da auch reguliert wurden, weiß ich nicht, das war einfach nur, das war in so einem Podcast von diesem Scott Galloway und ich dachte mir, krasser Gedanke, hat er gar nicht so viel Unrecht mit. Weil irgendwann wird auch mal leer in das Alter von McDonald's und dem Happy Meal und die Freundinnen trinken Alkohol und, naja gut, die Onkels und der Vater auch ab und zu mal. Ja, das ich weiß gar nicht, was meine Kernfrage ist, aber was denkst du jetzt gerade, wenn ich dir das erzähle?
Also mein erster Gedanke ist, ich glaube, es gibt ja auch schon Bemühungen für gewisse Altersgruppen Beschränkungen durchzusetzen, politisch. Also jetzt sowas wie Instagram sagt, du darfst erst ab 14 einen Account anlegen. Dann klickst du
ist
halt,
nicht ja, auf TikTok for Kids oder ein TikTok in irgendeinem Land darf das, dürfen Kinder das gar nicht
benutzen. Ja, oder so. Irgendwelche Ballerspiele sind ja auch erst irgendwie ab 16 oder so. Das heißt, das sind ja theoretische Beschränkungen, die da sind. Aber natürlich, also einfacher kannst du ja nicht umgehen, einfach zu sagen, ja, ich bin's. Also es wird dann nicht kontrolliert, du musst irgendein Perso eingeben oder so. Das heißt, diese Bemühungen.
Aber das würde natürlich so ein Unternehmen schon fast ruinieren. Stell mal vor, Instagram ab 14 nur mit Perso hochladen von dir.
Ja, das wäre krass. Das wäre natürlich ein Schritt weiter, der wahrscheinlich nötig wäre, um das überhaupt sicherstellen zu können. Ja. Aber dann ist halt schon, ich glaube, das machen sie halt nicht aus Datenschutz so, weil dann ist jeder Account perso gebunden, was halt richtig krass wäre. Ich glaube, das wollen sie dann auch wieder nicht. Deswegen, da sind ist die Politik natürlich auch so im Zwiespalt zwischen Datenschutz, gebe ich den ganzen großen Konzernen irgendwie die Daten oder will ich die Jugend schützen? Ich glaube, die Verantwortung muss halt irgendwie tatsächlich, und da kommen wir ja wieder zum Thema zurück, schon auch in der Erziehung irgendwie liegen. Es gibt da den Begriff der iPad-Kids. Das sind die Kids, die den ganzen Tag nur irgendwie vor ihrem Bildschirm hängen und die im Auto ein iPad bekommen, die beim Essen ein iPad bekommen, die einfach vom Fernseher gesetzt werden und so. Und da gibt es tatsächlich Studien dazu, dass das ultraschädlich ist für die Entwicklung. Mhm. Nicht nur aus dieser Dopamin-Sicht, sondern auch einfach in der generellen Entwicklung irgendwie Dinge selbst zu entdecken, logische Verknüpfungen zu erstellen im Gehirn und so. Also das ist halt was die Eltern irgendwie dann als Verantwortung umsetzen müssen. Und ich meine, wir als Erwachsene, wir wissen ja selbst, wir hängen auch dann teilweise vor Instagram und wissen, wie einfach es ist, da reinzufallen. Deswegen, das ist, glaube ich, gar nicht so easy, weil Kinder machen ja auch das, was du ihnen als Role Model vorlebst. Das heißt, wenn du den ganzen Tag vorm Handy sitzt, denkt sich das Kind, auch wenn es das verboten bekommt, ja, aber das machen doch Mama und Papa genauso, also ist das okay und ja. Ich mache das später auch. Das heißt, idealerweise musst du das so vorleben, wie du willst, dass deine Kinder es später auch machen sollen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber ja, sehr komplexes Thema, aber ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, dieser Dopamin-Überfluss oder dieses Quick-Dopamin, diese Instant Gratification ist so krass heute. Also
ich glaube, das ist eine schlimmere Seuche, als man denkt.
Das ist ja ein Businessmodell in sich.
Ja, ja. Und ja. Es ist irgendwie einem bewusst, dass es schlimm ist, aber ich glaube, es ist noch schlimmer. Und ich merke ja bei mir selber, ich kann dir sagen, wenn ich jetzt Instagram wieder deinstalliere, gib mir eine Woche und ich bin jeden Tag eine halbe Stunde in diesen Reels. Also ich bin da maximal anfällig für. Und deswegen muss ich das auch deinstallieren, weil ich sag's auch immer wieder, ich habe da viel zu viel Spaß dran. Mhm. Ich lache mich tot bei diesen Videos und ich habe auch wirklich Bock, auf dem Sofa zu liegen und eine Stunde lang mir so einen Schrott anzugucken. Ich habe da einen Heidenspaß dran. Deswegen muss ich das deinstallieren. Also ich glaube nämlich, das ist echt schlimmer, als man denkt. Und man ist ja auch dieser Vorwurf irgendwie, dass die Gen Z oder wie, keine Ahnung, bei welchen Buchstaben wir sind, ja, alle nur noch irgendwie dopaminabhängig sind. Keiner kann mehr so langfristige Sachen machen. Weil wozu? Du kriegst doch, egal wie, egal wo, gibt's ja überall diese Instant Gratification.
Ja, ich glaube, das zerstört auch krass diesen Disziplinmuskel oder überhaupt zu verstehen und sich anzueignen, was Disziplin eigentlich bedeutet. Also Disziplin ist ja das Machen von Dingen, obwohl man keine Lust dazu hat gerade. Und wenn du nur Dinge machst den ganzen Tag, die diese Dopamin-Hits machen, und dein Körper bekommt die den ganzen Tag, ohne dass du einen Funken Disziplin aufbringen musst, ist es natürlich sehr schwer, überhaupt Dinge zu tun, die erst einen Langzeit-Benefit für dich haben, so diese Second-Order-Consequences. Und ich glaube, das ist, ein großer Teil davon, warum das so gefährlich ist. Weil es, glaube ich, gerade junge Menschen dazu bringt, Dinge nicht mehr langfristig zu tun und nichts mehr zu tun, was irgendwie unangenehm ist für einen Langzeitbenefit.
Junge.
Jo, jetzt sind wir auf jeden Fall schon ein paar wilde Themen reingejumpt.
Parent-Hackers. Ja. Ich bin mal gespannt. Oh Mann, ich guck mal, dass wir gleich auf jeden Fall hier noch irgendwie den Dreh Richtung E-Commerce kriegen. aber ich meine gerade, ich krieg ja direkt nach dem AMZ King Live im Februar, also das ist ja am 24.01. Und in der Woche danach kriege ich ja meinen Welpen. Mhm. Das heißt, zum ersten Mal muss ich etwas oder jemanden erziehen. Und ich höre gerade.
Das ist aber spannend, weil da frage ich mich manchmal. da frage ich mich manchmal, muss man jetzt umgekehrt bei Hunden zum Beispiel, muss man mit Dopamin-Tricks arbeiten, mit Absicht? So dieses
Und das innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist ja irgendwie eine halbe Sekunde, sonst kann der Hund nicht das Leckerli mit der Aktivität verbinden.
Genau, aber da nutzt du eigentlich ja genau das aus, zu sagen, Dopamin gekoppelt mit Aktivität, das versuche ich bei dem Kunden irgendwie zu verknüpfen, dass das später hoffentlich von alleine kommt, weil er dann Dopamin erwartet sozusagen. Dass er eigentlich fast so, wie man es bei Kindern eigentlich gar nicht machen wollen würde, oder?
Ja, ganz so weit bin ich noch nicht. Also gerade ist so das Hauptlearning, dass man tatsächlich bei Hunden so konsequent sein muss. Nicht hart, aber konsequent mit immer dem Gleichen. In der letzten Folge war das Beispiel mit, wenn der Hund mit aufs Sofa darf, dann darf er es immer oder er darf es nie. Weil wenn er 9 von 10 Mal nicht rauf darf und dann einmal rauf darf, dann weiß er, ich darf es nicht immer, aber manchmal. Das heißt, ich fordere das ab jetzt noch mehr ein.
Das ist so die lustige Standardaussage von Hundebesitzern. Ja, wir haben immer gesagt, der Hund darf nie aufs Sofa. Ja, wir haben immer gesagt, der Hund darf nicht ins Bett. Und irgendwann ist er immer auf dem Sofa und immer im Bett.
Ja, genau, aber dann ist es auch einfach so. Und dann braucht man nicht mehr erwarten, dass er versteht, dass er es nicht darf.
Genau, aber manche, weil sie auch dann es schön finden, wenn der Hund dann doch aufs Sofa darf und daneben sitzt oder doch schön finden, wenn er
ja, wir streiten schläft. Es auch schon. Aufs Sofa darf er, ins Bett darf er. Von mir aus dürfte er es wahrscheinlich. Merle sagt ganz klar nein. Ja, und ich finde, wenn einer von beiden nein sagt, dann ist es nein. Ja. Sofa sagen beide ja. Für mich wäre das Allerschlimmste und dann machen wir jetzt gleich auch den Turn, wenn der immer bettelt, wenn ich beim Essen bin. Also wenn man am Tisch sitzt und der Hund sitzt immer neben dir und guckt dich an und wartet nur, dass was runterfällt.
Das fühlt sich schon gemein
an. Das wird mich halt auch richtig nerven. Mhm. Ist mir auch egal, ob der dann schmollt. Naja. Okay, jetzt bringe ich zwei Sachen zusammen. Ich krieg den Welpen nach dem AMC Hacking Live. Lass mal über Hacking Live reden. Mhm. Und wir haben letzt über 12-Wochen-Plan geredet. Mhm. Es sind morgen noch 12 Wochen bis zum Hacking Live. Und wir haben eben zum ersten Mal arbeiten wir mit diesem 12-Wochen-Konzept.
Ja.
Hast du das? Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich hatte Jan das geschenkt und der fand es ganz cool. Er meinte, das ist jetzt nicht bahnbrechend, dieses Buch, aber trotzdem ist es cool, es nochmal zu lesen und drüber nachzudenken und so ein bisschen, während man es liest, anzuwenden. Mhm. Ich hätte auch Bock, das nochmal zu lesen, um ehrlich zu sein.
Ja, ich habe das erste Mal tatsächlich wirklich drüber nachgedacht, als wir wahrscheinlich Ende des Jahres, letztes Jahr, wieder mal einen Hackers-Live-Call hatten und Lars erzählt hatte, dass er eben nur noch in 12 Wochen plant. Und das fand ich in dem Moment erstmal nicht ungewöhnlich, aber ich dachte, okay, aber braucht man nicht Jahresziele? Aber als wir dann drüber gesprochen haben, habe ich schon gemerkt, ja, das macht schon Sinn, weil, also, wenn man mal überlegt, die letzten Jahre, wie viele Ziele man sich gesetzt hat fürs Jahr und wo man wirklich dann gelandet ist, ist es oft so, dass man so nach 2-3 Monaten halt so viele neue Erkenntnisse hat, so viele neue Richtung,
dass das Jahresziel hat. Keinen Sinn mehr macht.
Genau, dass man sagt, das war zwar das Jahresziel, aber eigentlich will ich da gar nicht mehr hin. Das heißt, diese 12-Wochen-Sprints schon fast ist halt wahrscheinlich viel realistischer und vielleicht auch motivierender, weil man schneller dann irgendwie da den Progress sieht.
Ja, und man sagt ja irgendwie so ein Ölfass nach dem anderen, ne? Wenn man durch die Wüste läuft. Okay. Dann, also du hast jetzt gesagt Jahresziele. Jetzt gibt's aber ja, wenn du ein Jahresziel hast, wenn du das immer anpasst, ist das, finde ich, ja aber auch irgendwie nicht gut. Dann hältst du nicht dran fest. Aber was denkst du, sollte man immer nach 12 Wochen das Jahresziel mal angucken und trotzdem zumindest challengen? Also es gibt ja, ich finde, man kann ein Ziel, also jetzt Amazon-Seller, du sagst Jahresziel 1 Million Umsatz. Du guckst nach 12 Wochen und hast so das Gefühl, boah, das wird knackig, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber dann stellst du die Frage, wie könnte ich es schaffen? Aber es gibt ja zwei Optionen. Zu sagen, 1 Million ist ein sauhartes Ziel. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht, aber wir gehen all in, es zu schaffen. Und am Ende guckt man, wie viel Zielerfüllung man geschafft hat. Oder man sagt tatsächlich, das ist ein dummes Ziel. Dieses Ziel macht keinen Sinn, es ist unrealistisch, es motiviert mich nicht und es führt auch zu nichts. Also keine Ahnung, jetzt du hast ein Produkt, sagst, ich will dieses Jahr 5 Millionen Umsatz machen und jetzt fange ich an, das zu reverse-engineeren.
Ja, ich glaube, mit diesen 12 Wochen Rhythmen braucht man vielleicht kein Jahresziel mehr. Ich glaube, was man braucht, ist halt eine Vision, wo man langfristig hin will, also ein Fixstern. Das lacht mir, weil ich das Wort mal ein bisschen falsch ausspreche. einen Fixstern. Und ich glaube, dann brauchst du kein Jahresziel mehr, weil du weißt ja immer in den nächsten 12 Wochen, was du schaffen kannst. Man sagt ja immer, man überschätzt, was man im Jahr schaffen kann, unterschätzt, was man in 5 Jahren schaffen kann. Deswegen wird es wahrscheinlich sowieso nie realistisch sein. Aber wenn man immer in diesen 12 Wochen Blöcken arbeitet, hat man maximales Momentum, um sich an diese Vision Stück für Stück ranzutasten. Und ich glaube, das ist tatsächlich die bessere Art. Und ich würde auch gerne, jetzt ist ja bald schon wieder Ende des Jahres, für nächstes Jahr vielleicht sogar gar keine Jahresziele festlegen, sondern wirklich einfach immer
einen Fixstern.
Wochen, genau, einen Fixstern setzen.
Junge, das finde ich so witzig. ja, apropos Events. Wir beide sind bald bei Matthias Niggerhoff auf seinem Schloss-Event. Ja. Ich muss sagen, ja, wir diskutieren ja im Moment sowieso sehr viel über das Thema Events. Und ich muss sagen, grundsätzlich bin ich jemand, der braucht einen Impuls und muss dann ganz lange in Ruhe gelassen werden. Und dann will ich machen. ich merke auch zum Beispiel, dass wir häufig bei Hackers, wenn wir so ein 1-zu-1-Call mit jemandem hatten, ich jemandem einen richtig guten Impuls geben kann, eine Idee, und danach war der super motiviert umzusetzen. Klar, kommen dann mal Rückfragen und so, aber ich finde, so ein Impuls ist manchmal das, ja, was sozusagen entzündet, das Feuer entzündet, und dann brennt man wieder für etwas. Und deswegen liebe ich Events, die auch dann wirklich an einem Tag sind, die müssen konzentriert sein, also vom Inhalt her, nur ein Tag. Dann ist natürlich auch cool, wenn Menschen da sind. Und ich bin echt gespannt, wie das bei Matthias wird, weil ich habe damals nach dem Hacking Live, da waren ja Matthias und René, haben Podcast gemacht, die werden dieses Jahr auch wieder da sein, hat René gesagt, also ein bisschen beim Event unterhalten, seine Nummern getauscht, dann, ja, Chris, wollen wir die Woche mal telefonieren. Ich wusste ganz genau, was er will. Ich bin ja nicht doof. Und war dann auch ein ganz nettes Gespräch mit dem. Tatsächlich, also, wenn jemand Vertriebstraining braucht, würde ich René, glaube ich, war ja nicht bei ihm in der Beratung, sehr empfehlen, weil mir hat sein Stil gefallen, einfach direkt zu sein. Er hat nämlich einfach gefragt, hey Chris, ich frage mal ganz offen, also habt ihr Interesse an Unterstützung oder habt ihr Themen, wo ihr glaubt, man könnte euch helfen? Ich weiß nicht mehr, was die genaue Formulierung war. Und da habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, aktuell nicht. Also die Themen, wo wir dran arbeiten, da haben wir eine eigene Idee, wir sind der Meinung, die sind gut, die wollen wir umsetzen, da suchen wir gerade nicht nach Hilfe. Und hat auch gesagt, alles klar, und das ist deren Signature-Satz, das ist ja bei uns, bei Hacking Live ist ja, wir sehen uns in Berlin, und von den beiden ist, du weißt ja, wo du uns findest. Das sagen die dann immer, und fand ich aber auch sympathisch. Einmal kurz zu fragen, du Chris, ganz ehrlich, braucht ihr Unterstützung? Nein, dann nerv ich dich auch nicht weiter und versuch dich zu überzeugen. Das fand ich sehr cool von ihm. Ich habe ihm aber gesagt, ich bin sowieso niemand, der gerne so dauerhaft unterstützt wird. Ich arbeite immer sehr impulsbasiert. Deswegen, ich habe Bock, mal zu eurem Event zu kommen, mir das alles anzugucken und mich danach einzuschließen. Das ist meine Art und Weise zu arbeiten. Und jetzt Mitte November gehen wir dahin. This is Marketing bin ich auch, da kannst du, glaube ich, nicht.
Ja.
Da.
Ja, ich freue mich auch auf das Event, weil das ist ja auch das, was wir mal über Bücherlesen gesprochen haben. Es geht gar nicht so oft drum bei solchen Events, dass man sich so viel über ein bestimmtes Thema verspricht, darüber zu lernen. Genauso wie wenn du ein Buch liest, sondern es geht darum, Impulse zu bekommen und dann über die eigene Situation nachzudenken. Also es kann sein, du gehst irgendwie dahin, du siehst einen Vortrag, der vielleicht gar nichts mit deinem Business zu tun hat, aber du merkst, du stellst fest, diese Person macht das irgendwie so und so, überträgt das auf dein Business oder die kommt eine ganz andere Idee plötzlich durch eine Inspiration. Wir sagen ja auch, AMC Hacking Live ist ein Inspirationsfestival. Es geht darum, hinzugehen, Ideen zu sammeln, sich inspirieren zu lassen und dann ins eigene Business wieder reinzudiven. Und ich muss sagen, am seltensten war es so, dass ich wirklich 1-zu-1 einen Vortrag, den ich, egal wo, OMR, das ist Marketing, wirklich auch krasse Workshops, 1-zu-1 hätte übertragen können und gesagt habe, das habe ich genauso umgesetzt nach dem Event und das hat mir voll geholfen. Ich glaube, das war noch nie so, sondern es war immer so, man hat sich was angeschaut, dachte so, interessant, hat dann eine Idee gefunden, vielleicht sogar 2 Wochen später bist du spazieren gegangen, dachte so, ach krass, okay, das könnte man eigentlich daraus machen. Und das war dann der Value am Ende.
Für mich ist das auch bei This is Marketing, also das absolut nicht falsch verstehen, das ist jetzt 1-2 Jahre her, das Event, da dachte ich mir, krass, ich habe nichts Neues gelernt, aber ich habe 10 Ideen. Und die sind nur gekommen, weil Themen, die ich schon kenne, und alles, was mir vorgestellt wurde, dachte ich mir, ja, das weiß ich, das kenne ich. Aber jetzt, wo ich es nochmal höre, glaube ich, ich sollte nochmal drüber nachdenken.
Ja. Und was es auch macht, auf Events zu gehen, ist halt, es ist komprimiert, wie so ein Update, was du eingespielt bekommst, der ganzen Szene und des ganzen Marktes. Also du weißt, wie arbeiten Firmen gerade, woran arbeiten sie, wie ist der Zeitgeist der Medien aufgebaut, wie ist der Zeitgeist des Marketings, was passiert gerade auf Amazon, wie ist die Wirtschaft eingestellt, investieren die Leute gerade, investieren sie nicht, reden sie über Kosten sparen, reden sie über Skalieren. Also dieses ganze, dieser Taste für die Szene und den aktuellen Zeitgeist, den bekommst du so gut und komprimiert auf so einem Event. Und das versuchen wir ja mit Hacking Live genauso zu schaffen, dass man hingeht, einmal im Jahr und genau weiß, was abgeht und dann das ganze Jahr umsetzen kann, in seinem eigenen Tempo, seinen eigenen Themen.
Ja, wir sagen ja auch manchmal, eigentlich wollen wir AMC Hacking Live gar nicht Event nennen, sondern manchmal sagen wir auch, dass das eigentlich eher wie ein Festival sein soll. Ja. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen OMR, sagt man ja, das Online-Marketing-Festival, das klingt so ein bisschen, also wir wollen nicht jetzt dieses Festival-Branding von OMR klauen. Ich mag aber diesen Begriff des Festivals. Ich meine, kann ja auch von Musik kommen. Ich gehe jedes Jahr aufs Deichbrand und Hurricane. Weil es ist ein Ort mit verschiedenen Bühnen, wo jeder das machen, das sehen und das hören kann, wie er will. Also du bist deines eigenen Glückes Schmieds an diesem Wochenende. Jetzt sage ich mal nicht OMR, sondern ich mache es jetzt mal bei dem Musikfestival. Wie viele Bands möchtest du hören? Welche? Möchtest du viel im Camp sein? Möchtest du, da gibt es ja auch Aktivitäten, die man machen kann. Willst du viele neue Menschen kennenlernen? Bleibst du eher bei deinen Leuten? Und auch da, bei uns in der Freundesgruppe, es gibt welche, die kommen, sag ich mal, mittags um 12 aus dem Zelt, total verknittert. Stunde später sehen die aus wie, also neu, gehen zur Bühne und kommen um 4 Uhr morgens aus der Afterparty aus dem Zelt raus. 3 Tage. Weil das ist deren Ding. Mhm. Und ich bin halt jemand, ich treffe da Freunde wieder, die ich einmal im Jahr sehe. Und dann sind wir auch noch alle zusammen, wie so ein Klassentreffen von früher. Was AMC Hacking Live nennen auch viele Klassentreffen. Und ich bin 80% der Zeit im Camp und verbringe die Zeit einfach nur mit den Leuten. Dann gibt es ein paar Bands, da gehe ich nur mit, weil meine Jungs dahin wollen. Da gehe ich nicht wegen der Band hin, sondern wegen denen. Und dann gibt es meistens so 2, 3 Bands, da gehe ich hin, weil ich sie sehen will und es mir scheißegal, ob jemand mitkommt.
Mhm. Ja, ist schon sehr und das ähnlich ist, wie so ein
Event. Und das ist für mich ein Festival, weil ich meine, im Endeffekt, wir haben dieses Jahr wieder 3 Bühnen, Mainstage, Masterclasses und letztes Jahr hieß es Podcast Stage. Dieses Jahr heißt es zum ersten Mal Fireside Stage, weil auf dieser dritten Bühne nicht nur Podcasts sind, sondern das soll einfach eine interaktive Bühne sein. Also wie Fireside, wo es vielleicht eine Panel-Diskussion gibt, es gibt vielleicht einen Podcast, es gibt kleinere Diskussionsrunden, als würde man am Lagerfeuer sitzen. Also es ist auch die kleinste Bühne der 3, glaube ich. Und wir haben ja letztes Jahr nach dem Hacking Live eine Umfrage gemacht und ein Feedback war auch, es ist zu viel gleichzeitig, ich kann mich nicht entscheiden, wo ich hingehen soll. Kann man jetzt überlegen, ist das eine Kritik oder eigentlich sogar was Positives, weil auf der einen Seite wollen wir ja auch sicherstellen, dass jeder, der hinkommt, sich das zusammenbasteln kann, wie es für ihn perfekt ist. Wenn dann mal 2 Sachen sich überlappen, ja, es ist ärgerlich, aber wir zeichnen ja auf. Und dieses Jahr wird es die Aufzeichnung auch. Das war ein gutes Feedback. Je länger das Event weg ist, desto irrelevanter werden die Aufzeichnungen, weil man möchte es direkt nacharbeiten. Also bei diesem Jahr werden wir auch dafür sorgen, dass die Aufzeichnungen, ja, 24 Stunden traue ich mich jetzt nicht zu sagen, aber sagen wir mal 48 Stunden später, dann auch eigentlich online sind. Also wir sorgen dafür, dass das vor Ort schon richtig aufgezeichnet wird. Das heißt, du hast 3 Bühnen, wo im Schnitt 6 bis 8 Speaker sind. Also zwischen 18 und 24 Content-Pieces, wo du draus auswählen kannst. Du kannst in der Networking-Area, die wird dieses Jahr größer sein, dich einfach mit Leuten zusammensetzen. Wenn du ein VIP-Ticket hast, werden wir in der Mittagspause und wahrscheinlich nach dem letzten Speaker werden sich alle Speaker im VIP-Bereich versammeln, dass man sich da nochmal also speziell mit den Speakern austauschen kann. Die sind natürlich so auch den ganzen Tag im VIP-Bereich. Es gibt die Messe Area, die dieses Jahr, glaube ich, um ein paar Plätze größer wird. Das heißt, da kannst du dich aufhalten und einfach mal gucken, wen gibt's denn aktuell so im Markt. Du kannst auch, wenn du Bock hast, einfach den ganzen Tag Party machen. Mit Leuten, die du cool findest und Spaß haben. Mhm. Also, und das ist für mich das Konzept, ja, eines Festivals. Deswegen ist AMC Hacking Live ist eher ein Festival als ein Event, beziehungsweise eigentlich ist Festival ja eine Art von Event. Aber wir sind kein Kongress, wir sind keine Messe, wir sind kein Seminar, wir sind kein reiner Vortrag, wir sind halt ein Festival der Inspiration, wie du sagst. Also jeder kann da das draus machen, wie er Spaß hat. Weil, ganz ehrlich, wenn wir jetzt zu OMR gehen, also die meisten der Vorträge jucken mich überhaupt nicht, aber wir treffen coole Menschen, connecten mit denen, abends feiern wir ein bisschen und dann gibt's 1 oder 2 Vorträge, die wir uns dann doch aus der letzten Reihe mal anhören und da ein bisschen chillen. Dann gehen wir aber auch über die Messefläche, aber einfach auch, um Zeitgeist mitzukriegen. Wer stellt aus? Ja. Wer ist relevant? Wer ist nicht mehr da? Ey, das ist, du hast alle Chancen. Also ich finde, zu sagen irgendwie, das lohnt sich nicht. Okay, jetzt, ich bin natürlich biased. Es ist unser Event. Das heißt, ich bin da sowieso Feuer und Flamme. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, wenn du sagst, das lohnt sich nicht, dann hast du nichts draus gemacht.
Mhm.
Also das ist meine feste Überzeugung. Das lohnt sich immer. Und vor allem, wenn du rechtzeitig dein Ticket buchst, jetzt gerade, also die erste Ticketaktion ist die ersten 99 Tickets für 99 Euro und davon gibt es nicht mehr viele. Die Mitglieder-Tickets für unsere Community ziehen wir da nicht rein. Und also da, es geht noch ein paar Tage, glaube ich, die Aktion jetzt. Also wird bald alle sein. Die Hotels werden auch nur teurer. Also, keine Ahnung.
Es gibt keinen Grund, einfach das nicht zu buchen jetzt. Vor allem, du kannst das Hotel sogar kostenlos buchen, stornierbar und es einfach saven.
Also von mir aus warte noch. Das Event wird stattfinden. Aber das Hotel wird teurer, die Anreise wird teurer und die Tickets auch. Ja. Zeit ist Geld.
Die meisten wissen sowieso, dass sie hingehen. Es ist bloß das Prokrastinieren des Kaufens. Das machen wir öfters leider auch bei Tickets. Also, und wir bereuen es jedes Mal, dass man denkt, wir wussten doch genau, dass wir hingehen. Warum haben wir es nicht direkt gebucht?
Ja, aber OMR ist am allerschlimmsten, Alter.
Ja, jedes Jahr. Da fällt mir ein, wir sollten dringend OMR buchen.
Jedes Jahr und die gleiche Bude wie letztes Jahr.
Ja.
Aber es ist schon aufregend.
Ein Teaser noch auf jeden Fall, den ich unbedingt noch mit einbringen will. Ihr werdet dann sehen, was es ist, aber eben Second Life wird auf jeden Fall so verrückt wie noch nie. Das lasse ich mal so stehen und deswegen, ihr wollt auf jeden Fall dabei sein.
Okay, eine Sache will ich jetzt noch anteasern, aber das kann ich auch offen sagen. Ich muss sagen, bei MC Hacking Live, bei diesem Event, ist es wirklich, in Anführungszeichen, leicht, hinterher Feedback einzusammeln und das umzusetzen. Weil wir sind jetzt zum ersten Mal in der gleichen Location und ein Thema ist Afterparty. Also das ist ja echt so ein Ding, wir sind ja irgendwie auch bekannt für unsere Afterpartys, dass die echt immer, ja, was heißt ausarten und eskalieren. Also wir werden schon wild am Ende, es passiert jetzt nichts, aber schon teilweise war der ein oder andere Steuerberater da auf der Schulter oder ist Springseil gesprungen. und manchmal war das Feedback, okay, die Halle war zu groß, also dann verläuft es sich zu sehr und die Musik ist zu laut, dass man sich nicht unterhalten kann. So, und vorletztes Jahr, wollten wir nicht die Afterparty und die Messefläche trennen, weil wir wollten die Leute zur Afterparty bringen, aber das ist ja doof für die Aussteller. Und da sind ja sowieso auch die Leute und connecten und quatschen und haben eine gute Zeit. Deswegen haben wir ja jetzt dieses Jahr, also nicht das Event, was kommt, sondern dieses Jahr stattgefunden hat, nur noch Standpartys gemacht. Also die Afterparty besteht aus Standpartys. Nichtsdestotrotz, und das ist auch nicht möglich anders zu lösen, müssen wir irgendwann anfangen abzubauen. Das geht nicht anders, ab einer gewissen Uhrzeit. Und gleichzeitig haben wir dann die Afterparty so ein bisschen zu früh angefangen und als es dann gut wurde, mussten wir ja aufhören. Und dieses Jahr, wir haben erst überlegt, ob wir es geheim machen, aber wir machen nur geheim, was genau drin passiert. Es gibt eine wirklich offizielle Afterparty in der Location und die beginnt erst, wenn offizielles Messeende ist und auch die Aussteller abbauen. Also wenn die anfangen, ihre Stände abzubauen. Dann beginnt in einem extra Raum eine offizielle Afterparty und heilige Maria,
der Boiler Room,
die wird mal wieder richtig, richtig Hackers-like. Und da ist auch nicht um 12 Uhr vorbei.
Man munkelt um 12 Uhr, passiert das was die Afterparty richtig anfeuert.
Ja, also ich muss schon sagen, es macht echt Bock, weil so ein bisschen ist es halt auch so ein kreativer Spielraum, was wir da an verrückten Ideen reinbringen können. Und unser Ziel ist es einfach, ein geiles Erlebnis zu erschaffen. Also eigentlich sagt niemand, der bei unserem Event war, es hat sich nicht gelohnt. Und ich bin sogar einverstanden damit, wenn jemand sagt, ich habe nichts gelernt, geil war es trotzdem. Mhm. Würde ich mitnehmen, wenn du niemand bist, der da wegen dem Content ist. Andere sind wegen dem Content da. Zum Beispiel unser bester Freund, der Ulrich, kriegt dieses Jahr seinen Tisch in der ersten Reihe. Also es gibt wieder, ich glaube, das heißt parlamentarisch. Die VIPs haben vorne Tische und reservierte Plätze und können da dann auch ihre Sachen stehen lassen und eine Tasse Kaffee mit hinmachen. Und Ulrich stelle ich da sogar höchstpersönlich ein Namensschild hin. Bin mal gespannt, ob der den Podcast hört. Ja, aber es macht einfach Bock. Freue mich schon richtig drauf. Das wird einfach geil.
Und als 12-Wochen-Ziel ist es nicht so weit weg.
Nee, wir haben ja jetzt den 23. Also morgen sind es noch exakt 12 Wochen. Mhm. 24.01.2026 in Berlin in der Station www.amchackinglive.de. Tickets aktuell 99 Euro. Wenn ihr Pech habt und Markt nicht schnell genug editet, sind die schon ausverkauft. Also am besten mal eben reinschauen. Und dann wird das eine richtig geile Sache. Hab da mega Bock drauf.
Ja, ich find's auch geil, dass es tatsächlich Anfang des Jahres ist. weil das ein richtiger Jahreskickoff ist immer.
Ja, und die meisten sind dann zurück. Es ist ja wir machen ja immer, also bisher, letzte Januarwoche ist das Ziel oder letzter Samstag im Januar, weil dann doch die meisten aus ihrem Winter-, Weihnachts-, Silvesterurlaub zurück sind. Das Jahr geht los und dann kann man da auch passend, finde ich, zum Jahresstart einmal so gucken, okay, was geht? Was sind dieses Jahr die Themen, an denen man arbeiten sollte?
Ja.
Und es sind halt auch einfach alle da, die relevant sind. Alle. Also, ja, okay, jetzt ist genug hier Werbung gemacht. Aber ich hoffe, ihr merkt, wir brennen da richtig für und das wird einfach nur hammergeil. Okay, dann.
In diesem Sinne, Chris,
in wir diesem sehen Sinne. Uns
in Berlin, oder?
Ja, wir sehen uns in Berlin. Marc, mein Lieber, mach's gut.
Gut. Ciao.
Ciao, ciao.